Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Heute wieder mit dem One and Only Dr. Patrick Berndt. Sehr schön, dass du da bist, Patrick.
Hi.
Und wir haben heute ein Thema, was sich die Zuhörerschaft öfter gewünscht hat, oder einige von euch, und zwar das Thema Kreatin. Sagenumwobenes Thema, würde ich sagen. Spannenderweise greife ich mal vorweg. Meines Wissens das am besten erforschte Supplement, also ich glaube zu keinem anderen Mikronährstoff oder Protein oder sonst irgendwas gibt es so eine Datenbasis wie zu Kreatin. Ja, zu Whey vielleicht ähnlich viel. Hä? Aber Kreatin ist schon abartig, wie viel es da gibt.
Ja, ich habe vor kurzem eine Zahl gelesen, ich glaube gestern über 500 durchgeführte Studien.
Krass. Und dennoch gibt's, glaube ich, extrem viele Mythen, also auch wirklich vieles, was noch, ja, also Ängste, negative Sachen, Sachen, die falsch gemacht werden, falsch gedacht werden, falsch interpretiert werden. Also selbst in unserer Bubble und in der normalen Welt da draußen eh. Also wenn du meine Schwiegermutter fragst, ist Anabolika mindestens.
Ja, genau.
Würde ich jetzt mal sagen. So.
Ja. Ich kann nicht gesund sein, Wolf.
So, und deshalb, glaube ich, lohnt sich schon mal, über Kreatin zu quatschen und da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es da draußen eigentlich wahrscheinlich wenige bis fast niemanden gibt, der nicht so ein gewisses Mindestmaß an Kreatin nehmen sollte. Würde ich jetzt mal hier so behaupten, bevor wir loslegen.
Bei gesunden Personen stimme ich dir zu.
Das war tatsächlich auch im Hinterkopf, weil ich gesagt habe, nicht alle, weil mir fallen jetzt vielleicht so eine, keine Ahnung, dialysepflichtige Niere, würde ich jetzt vielleicht das differenziert betrachten. Aber bei gesunden Menschen überwiegen die Vorteile schon enormst. Aber ja, starten wir mal rein.
Es geht nicht mal ums Überwiegen, sondern es gibt eigentlich keine Negativaspekte. Ja. Aber bevor wir jetzt an der Stelle schon zu viel vorwegnehmen.
Und ich muss sagen, ja, datenlagenmäßig keine Nachteile, aber ich habe schon ein paar Erfahrungsdinge, die ich teilen kann, wo es schon negative Sachen gibt.
Ja, ich bin
gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Das release ich nachher, da weiß nicht mal der Patrick, was ich meine, aber da muss ich nur hier rausgucken zu meinem Christoph und dann fallen mir ein, zwei Sachen ein, tatsächlich aus meiner therapeutischen Erfahrung. Aber vielleicht fangen wir damit an, Patrick. Was ist Kreatin? Wo kommt's vor in der Natur? Seit wann gibt's das so industriell hergestellt und wird so als Supplement benutzt und verwendet? Und wann wurde es publik? So, das vielleicht fangen wir von der Seite so ein bisschen an.
Oder erwischst du mich jetzt tatsächlich kalt? Also seit wann es Kreatin gibt, habe ich nie in Frage gestellt, weil es seit ich irgendwie mit Sport in Kontakt bin, schon immer gab. Also es gibt's schon
lange.
30 Jahre, ja.
Wobei, also wenn ich jetzt so zurück überlege, also ich hatte jetzt gehofft, du hast es vorbereitet, ich könnte jetzt mein Smartphone da drüben holen und ChatGPT bemühen oder Google. Aber also ich meine, als ich so als 14-Jähriger, also ich werde jetzt 44, das sind dann die 30 Jahre, holy shit, Patrick, wir sind alt. Da habe ich so das erste Mal, damals vom Lutz, weiß ich noch, von Multipower ein Kreatin geschenkt bekommen und habe das da zum ersten Mal genommen, was damals auch, ist auch so ein spannendes Phänomen, bei mir das erste Mal so krass gewirkt hat. Vielleicht waren da auch einfach anabole Steroide drin damals, keine Ahnung. Aber da war das gefühlt so gerade am Kommen. Aber das kann natürlich auch einfach nur sein, dass ich halt da angefangen habe, mich mit zu befassen. Und das gab es schon 20 Jahre vorher. Das kann ich echt nicht sagen. Hast du
also geguckt? Ich habe jetzt mal gerade meine Schnellrecherche-Künste bemüht und habe sogar eine Studie gefunden aus dem Jahr 2017, Sports Health, von einer Frau Butz.
Ja.
Die hat das mal aufgearbeitet und hat da geschrieben, dass die Kreatinsupplementierung allgemein öffentliches Interesse erlangt hat und Popularität erlangt hat nach den Olympischen Spielen in Barcelona 1992.
Ah, okay. Und ich habe, glaube ich, das erste Mal Kreatin genommen, so 99 oder so. 98, so um den Dreh rum. Würde ich jetzt so ganz grob zurückrechnen.
Ja, also es gibt's schon sehr lange und ist auch schon lange im Interesse der wissenschaftlichen Forschung. Ja, jetzt. Und bevor wir jetzt weiter drüber sprechen, machen wir wieder erstmal eine Definition, also erklären erstmal, was Kreatin überhaupt ist. Kreatin ist eigentlich ein Stoff, der sowohl in unserer natürlichen Ernährung vorkommt, als auch von unserem Körper selbst hergestellt wird. 1 bis 2 Gramm pro Tag synthetisiert der Körper selbst aus verschiedenen Aminosäuren. Wer es genau wissen will, ist Glycin, Arginin und Methionin. Also die drei, das erklärt auch, wie das Ding aufgebaut ist. Es ist noch kein Peptid, weil die Aminosäurenkettenlänge zu kurz ist. Also einfach nur eine Aminosäurenverbindung. Ja, mehr ist es nicht. Und das kann unser Körper selbst herstellen, wenn er die erforderlichen Aminosäuren zugeführt bekommt. Oder man nimmt halt eben Kreatin aus tierischen Produkten direkt auf. Da habe ich auch schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil ja, einer das der Vorbehalte...
Rotes Fleisch, oder? In erster Linie.
Und Fisch, ja, Fisch. Und auch. Fisch, tatsächlich. Da habe ich Angaben gefunden, dass entgegen meiner Erwartung zugegebenermaßen hätte ich auch nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass Rindfleisch tatsächlich dort der Spitzenreiter ist. Aber in Hering... Hering hat 6,5 bis 10 Gramm pro Kilogramm. Das muss man aber wirklich nochmal hervorheben, ja, also pro Kilogramm.
So ein Kilo Hering ist natürlich jetzt auch nichts, was man so mal geschwind im Vorbeigehen und sich reinschaufelt. Aber ich hätte jetzt ziemlich viel Geld verloren, weil ich hätte mit dir auf rotes Fleisch auch echt viel gewettet, dass das die Quelle Nummer 1 ist. Ja, wieder was gelernt, Patrick.
Tatsächlich war ich da auch überrascht. Also gut, dass wir uns für dieses Thema entschieden haben. Haben wir beide was gelernt. Ja, aber jetzt noch ein paar andere Quellen. Schweinefleisch, Rindfleisch, Lachs und Thunfisch haben alle so zwischen 4 und 5 Gramm pro Kilo. Mhm. Ja. So, und wenn man dann jetzt mal guckt, was so die gängigen Verzehrempfehlungen oder Zufuhrempfehlungen für Kreatin sind, das sind 3 bis 5 Gramm pro Tag oder alternativ, abweichend von dieser Pauschalempfehlung, 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann müsste selbst eine 50 Kilo schwere Person eigentlich schon 1 Kilo Rindfleisch oder Schweinefleisch pro Tag essen, um diese empfohlene Zufuhrmenge über die normale Ernährung zu erreichen. Und das ist wahrscheinlich für die meisten von uns nicht so richtig gut realisierbar.
Ja, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt, also lerne ich gerade schon wieder was dazu, weil ich dachte tatsächlich, dass diese Empfehlungen, die heute so gängig sind, wie eben jetzt 5 bis 7 Gramm oder was man so alles liest, gibt jetzt ja auch gerade eine große Tendenz dazu, deutlich mehr nochmal zu nehmen. Aber da hast du bestimmt nachher was zu mitgebracht. Da gibt's ja ein paar neue Studien, was hier Regeneration, Schlaf und sowas angeht. Aber ich hätte gedacht, dass diese Empfehlungen, die wir so typisch nehmen, sagen wir mal die 5 Gramm am Tag, dass die mit normaler Nahrung so noch weiter entfernt wären zu schaffen. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ein Kilo von Hering so viel Kreatin hat zum Beispiel. Oder auch bei rotem Fleisch hätte ich gedacht, du musst eher 3, 4, 5, 6 Kilo essen, um irgendwie das Gleiche zu kriegen. Mhm. Also ich dachte, wir wären mit dieser Empfehlung deutlich supra Natur sozusagen unterwegs und bin jetzt eigentlich gerade überrascht, dass das ja noch eigentlich relativ realistisch wäre. Also ich sage es mal, unter den Profisportlern gibt es eine Menge, die ein Kilo Fleisch und mehr am Tag essen.
Ja, mit Sicherheit. Also das also trägt alles irgendwo dazu bei. So,
David Hoffmann, wenn der seine Tartar-Reis-Geschichten macht oder früher gemacht hat in der Vorbereitung, dann war der, glaube ich, schon so bei einem Kilo oder teilweise auch über einem Kilo von Tartar am Tag. Und deshalb bin ich jetzt gerade eher so positiv überrascht, wie nah das ja noch an der natürlichen, also das ist für viele nicht natürlich oder realistisch wäre, so viel Fleisch am Tag zu essen, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es eigentlich gerade eher, dass es relativ noch human ist eigentlich. Die Mengen, die wir so künstlich zuführen, wenn man es so sagen will.
Ja, es ist gar nicht so viel. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Protokolle, die auch untersucht wurden. Das ist vielleicht dann auch ein nächstes Thema, was man direkt adressieren kann. Wie viel sollte man eigentlich nehmen, bevor wir dann zu den erforschten und wirklich gut nachgewiesenen Effekten auch kommen? Diese Protokolle waren früher eigentlich immer mit einer Ladephase verbunden. Also wer schon länger dieses ganze Kreatin-Thema verfolgt, ja, da hieß es früher, okay, man muss erstmal Kreatin-Ladephase machen mit 20 Gramm am Tag oder sogar zweimal 20 Gramm am Tag oder wie auch immer. Teilweise schon extrem, damit das dann auch wirklich was hilft. Und danach dann hast du eine Erhaltungsdosis von 5 Gramm pro Tag. Das ist so das klassische Protokoll, mit dem jeder Möchtegern-Pumper oder Profi-Pumper irgendwann mal konfrontiert wurde. Ja.
Weißt du, was auch noch ganz, ganz, ganz wichtig war? Zu ja. dieser Zeit, also so habe ich zumindest in unserer Fitnessstudio, wir beraten uns gegenseitig Welt damals, es wird so, keine Ahnung, 2000 herum gewesen sein, kein Koffein dazu. Weil die Begründung damals, dass Kreatin ja Wasser in die Muskulatur bringt oder Wasser allgemein bindet sozusagen und das Koffein entwässert und dann wirkt das Kreatin nicht, wenn du den Koffein dazu trinkst. Den Kaffee. Ja, damals war Kreatin noch hochkomplex, Patrick.
Ja, heute glücklicherweise nicht mehr. Heute ist die Komplexität reduziert auf nimm's am besten einfach. Aber
irgendwie war das ja auch eine schöne Zeit, wo man noch dachte,
ja, es hat halt
alles was.
Mehr Interpretationsspielräume gegeben, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, also ich glaube, der Placebo-Effekt war damals einfach noch deutlich besser als heute. Ja? Weißt du, da hat man einfach gedacht, wenn man einfach mal keinen Kaffee trinkt dazu, dann laufen die Gains.
Ja, das ist spannend.
Kannst du heute keinem mehr erzählen. Kannst du heute keinem mehr erzählen.
Haben wir schon mal über Placebo was gemacht?
Nee, ich glaube konkret über das, wir hatten schon mal Placebo mit drin irgendwo, aber ja. Nicht. Sollten wir mal machen. Placebo
das, und
Nocebo ist spannend. Wir hatten beim Thema Schmerz, hatten wir das Thema Nocebo.
Ja, also, da gibt es auch interessante Studien, ethisch vielleicht fragwürdig, aber mit Pseudo-Verabreichung von anabolen Steroiden, wo die da mal die Effekte gemessen haben, was es ausmacht, wenn man den Leuten sagt, dass sie das nehmen würden. Sie es aber eigentlich gar nicht bekommen haben. Aber das an anderer Stelle, bevor wir das Fass jetzt aufmachen.
Also um beim Thema zu bleiben, ich erinnere mich, dass ich wirklich, also in dieser Zeit damals in den 2000ern, eben schon eine Studie gelesen hatte zu Kreatin. Mhm. Und da war es eben so, dass die sich gefeiert haben irgendwie, dass sie, keine Ahnung, 7% Leistungssteigerung mit Kreatin irgendwie in dieser Studiengruppe. Und dann hatten sie aber irgendwie in der Konklusion irgendwie so reingeschrieben, ja, aber an einem Tag waren die Studentinnen da und haben zugeschaut beim Testing und dann hatten die Probanden über 20% Leistungssteigerung, was ja in die gleiche Kategorie reinspielt.
Ja. Ist, ne?
Was ja schon manchmal echt, echt spannend ist. Also nagelt nicht mich mehr fest, ist sehr, sehr lange her, aber da gab es etwas, was ich gelesen hatte, was so in dieser Art und Weise war. Vielleicht waren es auch andere Prozentsätze, auf jeden Fall war halt es deutlich mehr als die Kreatinleistungssteigerung war, die Studentinnen vom anderen Semester sind beim Training dabei. Was wir ja bei unseren Krafttests auch regelmäßig sehen, Patrick, ne? Diese Unschärfe ist nicht rauszukriegen.
Das ist schon relevant, ob man sich bei einem Test anstrengen möchte oder nicht.
Absolut. Und wie groß die Motivation ist bei der Anstrengung. Aber lass uns wieder zurück zum Kreatin. Also damals hat man lustige Protokolle gemacht mit diesen Ladephasen und so weiter. Und das können wir schon mal, glaube ich, so festhalten. Braucht kein Mensch.
Richtig. Es schadet nicht. Das ist auch die andere Seite, die ich gern noch erwähnen würde. Es schadet nicht, so eine Ladephase zu machen. Das Resultat ist das gleiche. Es wird irgendwann ein Sättigungspunkt erreicht. Und ob ich jetzt eine Ladephase mache oder nicht, äußert sich nur darin, ob ich diesen Sättigungspunkt nach wenigen Tagen oder nach ein paar Tagen mehr erreiche. Ja, also auch da jetzt nagelt mich nicht drauf fest, es ist irgendwo zwischen, ich glaube, 10 und 14 Tagen, ist dann noch tatsächlich bei so gut wie jedem der Sättigungspunkt erreicht, wenn man täglich diese empfohlene Menge von 3 bis 5 Gramm nimmt. Je mehr man täglich nimmt, desto schneller ist der Sättigungspunkt erreicht.
Mhm.
Genau. Und beim Thema Ladephasen und große Dosen an Kreatin sind, macht es vielleicht doch Sinn, auch direkt mal auf die Sicherheit einzugehen. Da gibt's eine schöne Publikation von der International Society of Sports Nutrition. Die haben da als Gesellschaft ein Positionspapier verfasst zur Effektivität und Sicherheit von Kreatinsupplementierung. Und die haben alle Protokolle untersucht, die ihnen da untergekommen sind. Die haben dann gesagt, dass diese Studien, die sie untersucht haben, sowohl kurzfristige als auch langfristige Einnahmen, also ich glaube die Obergrenze, ich muss kurz auf meinen Spickzettel gucken, waren bis zu 30 Gramm pro Tag für 5 Jahre. Hat bei gesunden Menschen keinen negativen Effekt. Ja, also das ist krass. Sehr gut toleriert, sehr sicher, wissenschaftlich abgesichert bei gesunden Personen. Das ist jetzt vielleicht auch der nächste Punkt. Und ich will, bevor wir jetzt auf verschiedene Erkrankungen, auch vielleicht auf deine Erzählung eingehen, kurz auf dieses Thema Niere, Kreatin und Niere und ist auch alles schädlich und so eingehen. Ich habe das persönlich selbst auch schon von meinem Hausarzt gehört, weil in meinem Blutbild der Kreatininwert auffällig hoch war. Magst du vielleicht schon mal deinen Take dazu geben?
Also ich muss nur gerade lachen, weil ich war letzte Woche ja beim Andi Pürzel. Und wenn ihr den Podcast hört, die Woche davor habe ich mit Andi, also letzte Woche ging der Podcast online mit Andi von seiner 24-Stunden Klimmzug-Challenge. Und dann hat er eben den CK-Wert bestimmen lassen. Und sein CK-Wert ist immer erhöht, nämlich um die 600 rum. So, glaube, das ist bei uns allen Trainierenden so. Also ich hatte auch immer, ich weiß jetzt meine Werte nicht mehr, aber zwischen 600 und 1000 hatte ich auch schon meinen CK immer so beim Training. Und dann werden ja viele schon ängstlich. Und es gibt eben auch leider immer noch viele Ärzte, die dann eben sagen, dieser erhöhte CK-Wert hängt mit der Kreatineinnahme zusammen, was natürlich völliger Bullshit ist. Aber ich musste nur gerade schmunzeln, weil der Andi hat mir geschrieben, also im Podcast hat er noch keine Blutwerte gehabt. Also er hat Blut abgenommen, aber noch keine Auswertung von seinen 24 Stunden. Dann hat er mir im Nachgang geschrieben, das kann ich jetzt ja erzählen, weil es lustig ist, und hat gesagt, Wolf, was habe ich wohl für einen CK-Wert und Ruhelaktat. Und dann habe ich echt schon oben in die Schublade gegriffen und habe zu ihm so gesagt, naja, also hier so richtig blöd wird so bei 10.000. Also sage ich halt
doppelt,
mal
oder?
Also auch sage ich halt mal 10.000, ja, weil das ist ja schon kurz vor Rhabdomyolyse, ja, also zumindest so von der klassischen Diagnose, ja, hast du so bei 20.000 eigentlich gesichert eine Rhabdomyolyse. Und jetzt halte ich fest, er hatte 33.000.
Boah, okay, das ist schon hoch. Aber
und sein Ruhelaktat war auch jenseits von, habe ich auch irgendwie einen extrem hohen Wert hinzugeworfen und das war nochmal 3-mal höher.
Ja.
Und so viel zum Thema 24 Stunden Klimmzug-Challenge. Er hat mir heute geschrieben, er löst sich nicht mehr auf, der Wert ist wieder bei 1000 und er fühlt sich gut. Also Entwarnung geht raus, vielleicht nicht nachmachen. Ja. Aber eigentlich wollte ich das, also sorry für den Exkurs, aber ich glaube, es war lustig. Aber Fakt ist halt, das kann man hier schon mal an der Stelle sagen, der CK-Wert, also Kreatinkinase, hat nichts damit zu tun, ob ich Kreatin einnehme oder nicht, sondern es sind einfach Belastungserscheinungen im Muskelabbau,
genau.
Erscheinungen im Muskel.
An der Stelle müssen wir vielleicht
halt gut dazu
differenzieren, weil da gibt es ja zwei Marker. Ich habe eben von Kreatinin gesprochen, was das Abbauprodukt von Kreatin im Metabolismus ist.
Ja, ich habe von Kreatinkinase gesprochen.
Genau, richtig. Ne? Also nur, dass wir da jetzt die Zuhörer nicht verwirren, Zuhörerinnen natürlich.
Ich sag's dir, der Andi ist so durch, wirklich 33.000. Und dann habe ich nochmal nachgelesen, weil ich mir nicht mehr sicher war, wo im Rhabdomyolyse, also das wirklich die nicht ungefährlich Rhabdomyolyse. Also, weiß nicht, wie kann man Rhabdomyolyse am besten mit einem Satz beschreiben? Also die Muskulatur löst sich auf.
Ja, genau, die Zerstörung, der Untergang von quergestreiften Muskelzellen. Ja.
Genau, und dann kriegst du halt echt ein Problem, weil dein Körper das halt echt nicht abgebaut kriegt. Also die Ausscheidungsorgane haben dann echt zu tun, also bis hin dann zu Blut im Urin und was hat der Andi Gott sei Dank alles nicht. Mhm. Habe ich dann auch direkt gefragt, Andi, beim Pinkeln, wie sieht denn dein Urin aus und so? Ich hatte dann schon ein bisschen Schiss, weil ich noch nachts seiner Freundin gesagt habe, kann hier nichts passieren. Das ist alles gut. 24 Stunden Glimmzüge, was soll hier passieren? Hätte er mich mehrmals nachts gefragt, ob er bleibende Schäden haben wird. Sag ich, nein, alles easy. Ja, auf jeden Fall zurück zum Kreatin.
Ja, also um da jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, obwohl wir beide keine Mediziner sind.
Nein.
Der Kreatinkinasewert ist eigentlich eher damit verbunden, ob man sich jetzt körperlich angestrengt hat und ob eben dabei Muskulatur eventuell erhöhten Stoffwechselprozessen unterliegt, weil vielleicht auch ein bisschen Schaden entstanden ist oder nicht. Das passiert halt beim Training, ja.
Und man muss ja schon sagen, die Kreatinkinase kann ein Marker sein, wenn du jetzt der erhöht ist, aber du dich nicht belastet hast, dann kann das schon ein Hinweis sein auf schlechte Funktion der Ausscheidungsorgane oder so.
Nicht mal das, das deutet häufig auf Herzprobleme hin.
Ah, okay, ja. Tatsächlich.
Also zumindest in dem Kontext ist mir das auch bekannt mit erhöhten CK-Werten, zum Beispiel bei Herzinfarkten, ja, ist auch CK-Wert so ein Marker.
Ja gut, sobald halt dann halt wirklich auch Gewebe Schaden nimmt im Herz, dann natürlich auch
genau.
Extrem hohe Werte.
Und genau auf die Aussage von dir wollte ich eigentlich dann auch jetzt hinarbeiten. Denn wenn man einen erhöhten CK-Wert hat, weil man trainiert hat, dann ist der eben erhöht, weil man trainiert hat. Wenn man jetzt aber einen sehr hohen CK-Wert hat und hat nicht trainiert, dann sollte man eventuell mal mit seinem Arzt sprechen. Beziehungsweise, das wird dann eh der Fall sein, weil man sich selbst relativ selten den CK-Wert misst. Ja, okay. Kreatinin ist wiederum ein Marker für die Nierenfunktion. Weil, wie gesagt, das eben ein Abbauprodukt ist beim Kreatinstoffwechsel, also bei der Aktion durch die Kreatinkinase, ja, wird eben dann Kreatinin freigesetzt und über die Niere ausgeschieden. Und das Kreatinin kann man entweder im Urin oder, also Langzeiturin oder im Blut nachweisen. Und da hat sich dann früher mal dieser Mythos gebildet, weil die Kreatininwerte bei Kreatinkonsumenten relativ hoch waren oder zumindest höher als normal, dass das ja ein Marker wäre für schlechte Filtrationsleistung der Niere oder für einen potenziellen Schaden für die Niere. Deshalb hat sich dieser Mythos irgendwann gebildet, der sich bis heute hartnäckig hält leider, dass Kreatineinnahme ja schlecht für die Niere wäre. Mhm. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn im Körper mehr Kreatin vorhanden ist und auch durch körperliche Aktivität oder auch geistige Aktivität, kommen wir vielleicht noch zu, tatsächlich verstoffwechselt wird, dass dann, wenn mehr davon verstoffwechselt wird, auch mehr Kreatinin anfällt, was ausgeschieden wird. Long story short, wenn man mehr Kreatin zu sich nimmt und verbraucht, wird auch der Kreatininwert im Blut bzw. im Urin ansteigen. Und das ist absolut ungefährlich. Und dazu habe ich jetzt auch, um das zu unterstützen, eine Untersuchung mitgebracht. Und zwar aus dem Jahr 2025, auch relativ aktuell, war eine Meta-Analyse und die haben eben die Kreatinsupplementierung auf die Nierenfunktion untersucht. In der übergeordneten Fragestellung, die haben tatsächlich auch festgestellt, ja, wenn man Kreatin supplementiert, dann steigt auch das Serum-Kreatinin-Level, also in dem Fall dann im Blut eben, wegen einer erhöhten Metabolisierungsrate, weil halt einfach mehr von diesem Stoff im Körper verstoffwechselt wird. Interessanterweise, das war auch gut so, haben die halt eben dann auch die Filtrationsleistung der Niere mit untersucht und haben festgestellt, dass unabhängig von der Dosis die Filtrationsleistung halt gar nicht beeinflusst wurde. Also es ist unschädlich. Und jetzt muss man vielleicht dann den Zusatz bringen, wenn es Personen gibt, die einen erworbenen oder angeborenen Nierenschaden haben oder die vielleicht, gibt es anscheinend auch häufiger als man denkt, Personen, die nur mit einer Niere geboren wurden, sollte man sich da einfach vorher mit seinem Arzt besprechen, ob bzw. in welcher Dosierung das tatsächlich sicher ist. Aber das ist die einzige Einschränkung an der Stelle, die ich mal vornehmen würde. Zumindest jetzt von den reinen medizinischen Daten oder wissenschaftlichen Daten. Gibt mit Sicherheit aber noch ein paar Punkte, die man beim Thema Kreatin ansprechen kann, wo dann trotzdem auch Vorsicht geboten ist. In der Anwendung, nicht wegen schädlicher, aber vielleicht wegen unangenehmer Nebenwirkungen. Möchtest du dazu was sagen? Flitzekacke, genau. Das ist der exakte wissenschaftliche Terminus. Weiß jeder, was gemeint ist. Ja.
Also, bei mir noch nie. Ich bin da robust. Ich habe auch schon mit höheren Dosierungen experimentiert, selbstverständlich. Aber da hatte ich jetzt nie ein Problem. Aber ich weiß von Leuten, die verdauungstechnisch und auch magentechnisch, es gibt auch, glaube ich, relativ viele Leute, die Magenprobleme kriegen von Kreatin, gell?
Hatte ich auch mal. War aber tatsächlich relativ schnell gelöst. Denn die Verträglichkeit von Kreatin wird besser, wenn Kreatin in der Flüssigkeit besser gelöst ist.
Echt?
Ja. Und wenn man es nicht auf leeren Magen nimmt. Das war gleich der doppelte Fehler bei mir, weshalb ich dann auch Magenschmerzen bekommen habe. War jetzt nichts Dramatisches, ja. Hat einfach nur der Bauch ein bisschen gekrummelt für eine halbe Stunde und dann war es auch wieder okay. Aber wenn man das umgehen möchte, dann sollte man vorher einfach was essen oder schon was gegessen haben, irgendwann vorher, und dann idealerweise das Kreatin in ausreichend viel und lauwarmem Wasser lösen, weil die Löslichkeit halt erstens durch die Menge des Wassers, in dem sich das Ganze auflösen soll, beeinflusst wird, aber auch mit der Temperatur. Kreatin löst sich in kaltem Wasser oder kalten Getränken schlechter. Also wenn man dann halt eben auf nüchternen Magen direkt 10 Gramm
gar nicht sagen, wie ich
dry shotted, ja, wahrscheinlich so.
Nee, weißt du, wie ich Kreatin nehme? Ich nehme den Löffel, dann nehme ich da halt so einen Haufen, wo ich so der Meinung bin, das könnten jetzt so 5 Gramm sein. Dann nehme ich die in den Mund und schluck die mit einem Schluck Wasser runter. Also so viel zum Thema. Also,
Okay.
Ja, wird, mein Magen juckt es jetzt irgendwie nicht so, aber...
Würde mir nicht bekommen. Aber hey, sei es dir gegönnt.
Ja, vielleicht merke ich es auch einfach nur nicht, weil ich zu stumpf bin. Aber okay. Lass uns mal zu den positiven Effekten von Kreatin. Also klar, die Leute haben Kreatin zumindest früher in erster Linie genommen. Ich glaube, heute passiert da schon ein bisschen Umdenken. Und da gehen wir auch gleich mal noch ein bisschen drauf ein, warum es viel mehr Gründe gibt, Kreatin zu nehmen, als einfach nur diese ATP-steigernde Wirkung und mehr Leistungsfähigkeit in der Muskulatur. Aber vielleicht fangen wir damit mal an. Also was sind die Wirkmechanismen von Kreatin, warum macht es im Kontext Sport, Training und so weiter Sinn? Was sind da die positiven Effekte? Und dann vielleicht weiter auch die Effekte, die man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, nämlich so hier Gehirnfunktion und diese Dinge.
Genau. Also wie du angesprochen hast, hat es was mit Energiebereitstellung zu tun. Vielleicht müssen wir da an der Stelle diesen Prozess einmal in Kürze skizzieren. Für alle, die das bisher noch nicht wussten, alle Energie, die letztlich in den Zellen wirklich verbraucht wird, ist ATP. Also das sogenannte Adenosintriphosphat. Das ist das, was zum Beispiel in Muskelzellen bei der Kontraktion, also bei muskulärer Arbeit, dann tatsächlich verbraucht wird. Alle anderen Energiebereitstellungsprozesse dienen eigentlich nur dazu, einen ausreichenden Nachschub an ATP zu produzieren. Also zum Beispiel aus Zucker, ja, Glucose, wird dann über verschiedene Stoffwechselwege, entweder aerob oder anaerob, auch am Ende wieder ATP, was dann in der Zelle verstoffwechselt wird. So, wenn jetzt so ein ATP verbraucht wird, in Anführungszeichen, ich habe schon gesagt, das heißt Adenosintriphosphat, da wird in der ersten Instanz eines dieser drei Phosphate abgespalten. Dadurch wird Energie frei. Also von ATP, Adenosintriphosphat, wird Adenosindiphosphat, zwei Phosphatreste. Klingt jetzt erstmal total kompliziert, ist es am Ende eigentlich gar nicht, weil jetzt an der Stelle kommt nämlich Kreatin ins Spiel, oder genauer gesagt das im Muskel vorkommende Kreatinphosphat. Das ist nämlich die Speicherform von dem, was wir da supplementieren, später im Muskel. Und dieses Kreatinphosphat wird unter Zuhilfenahme der Kreatinkinase, die wir vorhin schon genommen haben, dieses Phosphat vom Kreatin abgetrennt und wieder an das ADP angehängt. So machen wir also aus dem Adenosin-Diphosphat, dem verbrauchten Energieträger, wieder ein vollständiges Adenosin-Triphosphat. Ja, also um es nochmal vereinfacht auszudrücken, wir nehmen einfach quasi das Phosphat vom Kreatin in der Muskulatur und hängen das an das verbrauchte ADP an, um daraus wieder ein ATP zu machen. Und das geht relativ schnell, weil es halt lokal in der Zelle passiert. Weshalb durch diesen Energiebereitstellungsprozess sehr schnell viel Energie wieder aufgefüllt werden kann. Aber nur für eine begrenzte Zeit, weil wir halt nur begrenzt viel Kreatin im Muskel gespeichert haben. Und da kommt jetzt die Supplementierung ins Spiel. Weil wenn ich jetzt durch Supplementierung mehr Kreatinphosphat im Muskel einspeichere, dann funktioniert dieser schnelle Energiebereitstellungsprozess länger. Das heißt, so eine anstrengende Tätigkeit wie beim Krafttraining zum Beispiel, wo ich beispielsweise 100 Kilo Bankdrücken, 8 Wiederholungen schaffe, schaffe ich mit wirklich vollgefüllten Kreatinphosphatspeichern im ersten Satz vielleicht statt 8, 10 Wiederholungen. Ja, also es hilft uns bei anaeroben Energiebereitstellungsprozessen, bei anaerober Belastung, hochintensiv über kurze Zeit. Da hilft uns halt eben im sportlichen Sinne Kreatinsupplementierung, diese hohe Leistung in Ticken länger aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, das war verständlich.
Ja, also in deinen tiefen Details hatte ich zwischendrin so ein bisschen den Homer Simpson, so bla 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 bla. Nein, Spaß beiseite. Ich bin ja froh, dass du, weißt du, bei mir ist immer so das halbe, also dieses ATP da, ne? Und dann bei dir, ja, da haben wir das Triphosphat und dann das Biphosphat. Ne, also extrem spannend, was ich gerade noch ergänzen wollte. Bei mir ist es so, vielleicht teilen es einige, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mit Kreatin 2 Wiederholungen mehr schaffe, aber die Wiederholungen fühlen sich deutlich explosiver an. Also ich habe irgendwie spürbar mehr Kraft, gar nicht jetzt unbedingt mit viel mehr Wiederholungen am Ende vom Output, aber ich habe einfach mehr Druck in den Übungen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es fühlt sich für mich einfach etwas explosiver an. Und über die Sätze, was wahrscheinlich auch mit dieser Wiederbereitstellung zusammenhängt, dass sich über die Sätze eben die Leistung besser aufrecht halten kann,
sozusagen. Ja, da habe ich einen Erklärungsansatz zu. Und zwar geht es ja letzten Endes darum, wie viel Leistung du erbringst. Also wenn du jetzt halt aufgrund der mehr Verfügbarkeit an Energie pro Wiederholung mehr Energie freisetzt, dann machst du vielleicht nicht mehr Wiederholungen, hast aber pro Wiederholung mehr Leistung erbracht. Das Gewicht ein bisschen schneller bewegt zum Beispiel.
Genau, also das meine ich mit explosiver. Also bei mir sind die Wiederholungen definitiv schneller. Jetzt gerade bei dem Bankdrücken zum Beispiel, wenn ich Kreatin nehme. Wobei ich jetzt auch den Vergleich nicht mehr so habe, weil bei mir, wenn überhaupt, dann das zustande kommt, weil ich es halt irgendwie schlampig eingenommen habe oder weil ich es vergesse oder so. Aber das sind so für mich meine Routinen. Ich bin ja so ein Mensch, der sehr stark über Routinen funktioniert und morgens irgendwie mit Kaffee machen und so. Fliegen bei mir die Supplemente rein. So, da habe ich jetzt nicht so, also es kommt bei mir wahrscheinlich seit Jahren nicht vor, dass ich so wirklich komplett mal von Kreatin leer gelaufen bin. Und dann, wenn ich jetzt noch höre, was du vorhin gesagt hast, was echt für mich neu war, wie viel Kreatin wir dann doch in verschiedenen Lebensmitteln drin haben, dann nehme ich wahrscheinlich schon annähernd genug tatsächlich über meine Ernährung auf. Und dann hast du ja noch gesagt, dass es noch über Aminosäuren selbst hergestellt wird. Da war ich auch überrascht über die Menge der Synthetisierung, die wir selbst hinkriegen. Von dem her war ich wahrscheinlich seit vielen Jahren nicht mehr in einem Kreatinmangel, wenn es das so gibt, sozusagen, dass ich das dann so einen krassen Unterschied merken könnte. Übrigens mal eine kleine Zwischenfrage hier, weil vorhin hast du gesagt, eben ungefährlich und so weiter. Wir haben ja bei ganz vielen anderen Stoffen, dass der Körper aufhört, das selbst zu synthetisieren. Testosteron zum Beispiel, wenn ich das supplementiere über eine TRT oder was, ja, dann fängt ja der Körper an, weniger selbst zu produzieren, weil genug da ist. Haben wir dieses Phänomen bei Kreatin auch? Hast du dazu was gelesen in den Studien?
Da sind wir ehrlicherweise.
Oder bleibt die Synthese immer aufrecht, obwohl du zuführst ohne Ende?
sind mir ehrlicherweise jetzt keine Daten bekannt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das, also, bisher untersucht wurde.
Also wenn's, wenn die Synthetisierung runtergehen würde, dann hättest du es sicher gelesen, weil dann wäre das wahrscheinlich öfter mal Thema. Ja, also es gibt ja zum Beispiel bei Melatonin hast du es auch nicht. So viel ich weiß. Also Melatonin zum Beispiel zum Schlafen supplementieren, hast du auch keinen Effekt davon, dass eine Gewöhnung stattfindet und dass der Körper dann irgendwann Melatonin selbst nicht mehr bildet. Aber im Testosteron zum Beispiel schon. Ne? Also gibt's ja da unterschiedliche Outputs im Körper, will ich damit sagen. Und beim Kreatin, wenn es so wäre, wärst du wahrscheinlich drüber gestolpert. Aber das liefern wir euch dann vielleicht mal nach.
Das ist eine spannende Frage. Müsste ich nochmal einen Deep Dive machen, tatsächlich in der Recherche. Bei mir ist da nichts untergekommen bisher.
Ja. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn es jemand von den Zuhörerinnen irgendwie mal schon mal irgendwas gelesen hat, gerne mal reinschreiben.
Ich glaube, die Schwierigkeit an der Stelle ist methodischer Natur, wenn ich so drüber nachdenke, weil man kann sehr schwer direkt messen, wie viel von Kreatin tatsächlich im Körper direkt synthetisiert wird, wenn von außen stetig Kreatin zugeführt wird. Würde sich mir die Frage stellen, wie man jetzt innerhalb des Blutes oder innerhalb des Muskels differenzieren sollte, woher jetzt dieses vorhandene Kreatin stammt. Weil die haben ja keinen Zettel, wo drauf steht, ey, ich wurde selbst synthetisiert oder ich stamme aus einem Steak. Ja,
Aber vielleicht, wenn man untersucht hätte, wenn Leute sehr lange Kreatin nehmen und dann komplett aufhören zu nehmen, ob die in einen Mangel reinlaufen zum Beispiel oder so. Sowas könnte man ja vielleicht
machen. Ja, ist also spannend. Wenn es jemand weiß,
gerne schicken. Mal rein. Dann würde mich interessieren, Patrick, jetzt hast du super schön erklärt, wie der Verlauf ist, quasi, wenn ich Kreatin nehme und was der Vorteil ist, was Kraft angeht. Haben wir sonst noch, also ich erinnere mich an Dinge, die über Kreatin gesagt wurden, die auch noch die Hypertrophie sozusagen positiv beeinflussen, wo ich aber glaube, dass viele Sachen davon sich nicht bewahrheitet haben. Also ich erinnere mich an etwas so, dadurch, dass der Muskel praller ist, dass man mehr Pump hat, dass dann quasi auf die Faszie und so weiter und auf die Zellen auch sowas wie eine Art Wachstumsreiz mehr ausgelöst wird. Aber die Sachen haben sich nicht tatsächlich bestätigt, richtig?
Nee, um jetzt dieses Thema
Kraft. Früher war es so schön, Patrick. Früher hat man Kreatin genommen und dachte, jetzt geht's ab, ja?
Ja.
Jetzt kommst du hier mit deiner Wissenschaft und alles ist nur noch so, ja, kannst du nehmen, ist gut fürs Gehirn, schläfst du besser.
Tut mir leid, ich gelobe in Zukunft etwas reißerischer zu formulieren.
Es war einfach so schön, wo man nichts wusste und einfach nur gedacht hat, wenn hier der Onkel aus dem Studio dir das weiße Pulver verkauft, dann geht's ab. Ja. Ja. Scheiße.
Von unter der Ladentheke, ja.
Ja.
Das ist das gute Zeug.
Das hast du noch von deiner Mutter versteckt. Ich habe das noch von meiner Mutter versteckt, weil ich wusste, wenn die das findet, ja, dann ist auf jeden Fall Anabolika-Stempel drauf und dann.
Meine hat's gefunden.
Nimmt der Wolfi das nicht mehr, ja?
Meine hat's gefunden. Ich sah mich diesem Gespräch konfrontiert. War nicht also, schön und nicht leicht.
Aber zurück zur Realität. Das funktioniert alles nicht, richtig?
Nee. Also was in Studien wirklich sehr gut nachgewiesen ist über alle Geschlechter, über alle Altersgruppen ist, dass es auf die Kraftleistung einen guten Effekt hat. Also hinsichtlich Kraftleistung wirkt es. In Kombination mit Krafttraining, wohlgemerkt. Mhm. Ja? Also es erhöht auch die Effektivität von Krafttraining hinsichtlich der Kraftleistung. So muss man es eigentlich präzise formulieren. Ist jetzt nicht so, dass man automatisch stärker wird, nur weil man Kreatin nimmt. Das wäre dann auch irgendwie schön. Hinsichtlich Muskelaufbau hat man sehr lange auch gedacht, dass Kreatin primär auch bei Muskelwachstum große Effekte hervorrufen würde. Und da habe ich natürlich auch was rausgesucht. Und
liegt wahrscheinlich auch an dem Wasserthema, oder? Dass man das dann fälschlicherweise so interpretiert hat, weil du ja schon, wenn ich mich zurückerinnere, so in die ersten Kreatinkuren, die man damals ja noch gemacht hat, dass man halt schon massiver aussah, weil der Körper einfach mehr Wasser eingelagert hat. Oder
ist das ist auch ein Thema. Ich habe da eine schöne Publikation gefunden, die wir vielleicht auch einfach verlinken können. Mhm. Und zwar, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wie die heißt. Die ist aus dem Jahr 2021 und ist eben auch von im Journal of International Society of Sports Nutrition, also dem Magazin dieser Sporternährungs Gesellschaft, Entschuldigung, das Wort hat mir gefehlt, die haben das da verlegt und das heißt Common Questions and Misconceptions about Creatine Supplementation. Also die widmen sich genau eben diesen Mythen und Missverständnissen rund um Kreatinsupplementierung. Da wurde auch Bezug auf genau dieses Thema genommen, diesen Mythos Water Retention, zu Deutsch, dass man Wasser zieht, in Anführungszeichen. Und die haben da halt eben festgestellt, in dieser, also auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen, jetzt mal in der Summary da die Schlussfolgerung gebildet, dass es nicht immer zu Wasserziehen, Wasseransammlung kommt. Und dass
das Ausmaß. Heißt, es kann gelegen, also es gibt Leute, die sensibler reagieren, oder? Weil ich erinnere mich schon an Kumpels, die so immer gesagt haben, wenn ich Kreatin nehme, dann sehe ich aus wie ein Schwamm und so. Das gibt's ja schon ein paar Leute, die krass reagieren irgendwie.
Ja, inwiefern
das auch wieder im Zusammenhang mit was auch andere genau. Kausalitäten, Ernährungsform, whatever.
Richtig. Also da gibt's sicherlich Kofaktoren, die das begünstigen, aber jetzt isoliert auf Kreatinsupplementierung zurückzuführen, ist das überschaubar. Es ist nicht immer der Fall und es ist vor allem auch nicht in dem Ausmaß zu beobachten, wie man früher immer im Studio-Gossip quasi gehört hat, dass man dann über Nacht plötzlich 2 Kilo schwerer war. Ja, da war dann vielleicht eher die Familienpizza am Vorabend dran schuld und nicht das Kreatin.
Salz vom Restaurant vielleicht schuld, ja.
Genau, richtig. Also da sollte man halt eben vorsichtig sein. Aber nochmal zurück zum Thema Muskelaufbau. Und da hat eine Forschergruppe, auch mit 2 großen Namen dabei, die man in dem Kontext kennt, das ist Alan Aragon als eigentlich Ernährungsphysiologe und Brad Schönfeld. Brad Schönfeld ist der Godfather of Hypertrophieforschung. Das ist so der Mann, der da mit am meisten zu beigetragen hat. Der hat da mitgewirkt, hat das anscheinend sogar geleitet, diese Untersuchung. Es war eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse. Und die haben dann gesagt, dass in der Schlussfolgerung die betrachteten Resultate suggerieren, dass Kreatinsupplementierung zusammen mit Widerstandstraining einen kleinen Effekt hervorruft. Also in Statistiksprache heißt ein kleiner Effekt, es war was nachweisbar, aber es war halt nicht viel, ja. Ist nicht so, dass es nicht hilft, aber es ist kein Wundermittel. Das ist die Kernaussage.
Was ja auch, sagen wir mal, über die Themen, wo wir ja auch schon hier oft gesprochen haben, gerade in unserem Velocity-Based-Thema, ne? Wenn du halt mit dem heutigen Wissen, dass halt mehr nicht unbedingt immer in viel mehr Effekt endet, dann ist auch, weil ich erinnere mich auch früher so diese Argumentationskette, du hast da mehr Kraft. Und über dieses mehr Kraft kannst du ja einen größeren Reiz setzen und darüber kriegst du mehr Muskelwachstum. So, und wenn wir aber heute jetzt halt den Wissensstand, den man heute so hat, und womöglich ist der irgendwann wieder überholt, aber heute ist es halt der, dann ist ja dieses Mehr halt nicht immer wirklich in einem Mehr von Hypertrophie wiederzufinden. Ne? Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Thema Webswing Reserve oder Intensitätstechniken, ja, was bringt wirklich was und wo hast du nur einfach mehr Schaden im Muskel, ne? Und wenn man das natürlich so als Basis nimmt, dann ist diese Argumentation, die man früher zu Kreatin hatte, naheliegend, dass die halt jetzt nicht in wahnsinnig viel mehr Hypertrophie zwangsläufig. Oder auch dieses Thema, man hat dann ja auch oft gesagt, du kannst da mehr trainieren, mehr Volumen, weil ja dieser Prozess des Wiederauffüllens besser funktioniert, aber mehr Volumen ist ja auch nicht zwangsläufig in mehr Hypertrophie. Ab einem bestimmten Menge von Volumen ist ja der Mehreffekt einfach verschwindend gering, ja.
Genau, also so. Diminishing Returns nennt man das. Also der Mehrwert von noch mehr Volumen wird immer geringer, je mehr es wird. Ne? Ja. Ich habe da auch das war mal ein Gedankenexperiment, weil das ist nur eine Theorie von mir, warum das auf Hypertrophie gar nicht so viel Effekt hat. Gerade beim moderaten und leichten Gewichten geht es ja eigentlich darum, bis nah ins Muskelversagen zu kommen oder sogar bei leichten Gewichten bis ans Muskelversagen, damit am Ende halt eben alle Fasern im Zielmuskel arbeiten mussten. Und das haben wir schon ein paar Mal besprochen, das müssen wir nicht nochmal. Das passiert eben durch zunehmende Ermüdung. Ja, mit zunehmender Ermüdung werden immer weiter zugeschaltet, bis am Ende alle gearbeitet haben. Wenn ich jetzt Kreatin nehme, muss ich also, bis dieser Punkt erreicht ist, vielleicht 2 Wiederholungen mehr machen, weil halt vorher die Energiebereitstellung, die Wiederauffüllung von Energiespeichern schneller passiert ist. Also in dieser Theorie jetzt zugegebenermaßen würde man mehr Arbeit verrichten müssen, weil man Kreatin nimmt, um den gleichen Effekt zu erreichen.
Ja.
Und ja.
Lass uns mal drüber sprechen, was es noch an Vorteilen gibt. Weil ich habe ja vorhin in den Raum gestellt, dass es fast für alle Menschen, die jetzt hier zuhören, höchstwahrscheinlich arg viel Sinn macht, moderat Kreatin zu nehmen, jeden Tag. Also moderat meine ich die typischen 5 Gramm. Was sind noch weitere Vorteile? Neben dem, dass ich stärker werde dadurch.
Gehen wir mal hin zum Gehirn. Ja, wir haben das jetzt beide schon angesprochen. Ich glaube, das können wir jetzt dann auch aufmachen, das Thema. Was vielen Menschen, glaube ich, nicht so bewusst ist, dass auch Gehirnzellen, genau wie jede andere Zelle, halt eben auf Energie angewiesen ist. Jetzt ist es so, dass halt aufgrund der, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, war aufgrund der Trennung dieser Funktionssysteme Gehirn und restlicher Körper, da jetzt der Spiegel an Kreatin nicht gleichermaßen steigt wie in der Muskulatur. Aber auch dort finden diese Prozesse statt, die ich vorhin schon mal erläutert hatte. Heißt, wenn ich großem psychischen Stress ausgesetzt bin, weil ich gedanklich sehr viel leisten muss oder weil ich eine schwere Zeit durchmache oder weil ich zu wenig geschlafen habe. Das sind alles Cases, die auch untersucht wurden. Findest du dich gerade irgendwie wieder, Wolf?
Nein, also Stress eh nicht und Schlafen. Also ich krieg nur irgendwie, wenn ich Nachrichten krieg auf Insta, schlaf mal wieder. So, ne, ich gebe es ja zu, Leute, ich bin einfach alt. Findet euch damit ab, schöner werde ich nicht mehr. Ja. Und ja, ich schlafe zu wenig, weiß ich. Aber ich mache halt auch viel.
Ja.
So, weil ich will.
Dann habe ich tatsächlich eine interessante Studie für dich, aber den Gedanken gerade noch.
Die kenne ich schon, glaubst du mir?
Ich dachte es mir, ja. Aber um den Gedanken für alle Zuhörenden mal abzuschließen. Da der Gehirnstoffwechsel oder die Energiebereitstellung im Gehirn eben auch von Kreatin profitiert, kann man damit gewisse, ich sag mal, negativen Events so ein bisschen abfangen. Oder wenn man es halt eben dauerhaft supplementiert, kann man da resilienter gegenüber gedanklichen Anforderungen, kognitiven Anforderungen werden. Und zwar in jedem Alter. Und das ist das Schöne. Es gibt auch Untersuchungen, die Kreatinsupplementierung im Kontext von Alzheimer und Demenz dann tatsächlich mal erforscht haben oder untersucht haben. Habe ich jetzt gerade keine Studie hier, habe ich leider nicht vorab aufgerufen, aber da gibt's Untersuchung, die das adressiert hat, inwiefern Kreatin.
Die waren, glaube ich, auch mit relativ hohen Dosierungen. Da habe ich mal ein bisschen hier und da mal reingelesen.
Ja.
Also nicht konkret in Studien, aber in Artikel, die Studien zitiert haben zu dem Thema. Und da ging es auch um relativ hohe Dosierungen. Ich glaube, das kann man hier schon ziemlich deutlich adressieren. Also gerade auch jetzt für, wenn ihr selber zuhört und schon ein bisschen älter seid oder eben auch Menschen in eurer Umgebung, die eben so beginnende Demenz, einfach älter und so weiter, macht Kreatin arg, arg viel Sinn. Also einmal für das Kraftthema, weil einfach auch das Thema Dynapenie, also das Schwächerwerden im Alter, Sarkopenie, Muskelverlust im Alter, Kreatin neben Eiweiß, Aminosäuren und so weiter gut gegensteuern kann und eben auch gerade für die Gehirnfunktion. Vielleicht kleine Geschichte an der Stelle. Tatsächlich habe ich das zum ersten Mal so richtig für mich wahrgenommen, dass mich davor einfach nicht besonders trainiert interessiert hatte, als ich 2018 die Hirnblutung hatte. Also manche von euch da draußen wissen das vielleicht noch. Ich hatte 2018 vom Boxen eine schwere subdurale Hirnblutung. Wen das im Detail interessiert, habe ich auch mal irgendwann einen Podcast zu aufgenommen. Den findet ihr sicher irgendwo auf dem Channel, wenn ihr da sucht nach Gehirn bei Wolf on Tour. Und da hat mich damals der Patrick Meinert draufgebracht. Coach, kennen vielleicht manche da draußen. Grüße gehen raus, falls du zuhörst, Patrick. Und der hat damals zu mir gesagt, ey, hier für die Wiederherstellung des Gehirns oder wieder Neuroplastizität zu bilden, also wieder neue Verknüpfungen, geschädigte Areale wieder irgendwie ja, in der Regeneration zu unterstützen, hochdosiert Kreatin, ganz, ganz wertvoll. Und das habe ich damals auch wirklich zumindest geglaubt, richtig krass zu spüren, wo ich dann wirklich ganz gezielt, weil ich habe dann da eher gar kein Kreatin genommen, weil du bist dann einfach krank und bist irgendwie mit dir selber beschäftigt, überhaupt wieder gesund zu werden. Dann hast du nicht das Thema, dass du stärker sein willst im Training, weil ich da in der Zeit dann eh nur Reha-Training machen konnte. Und dann habe ich Kreatin wieder angefangen, hochdosiert, also wirklich auch dann mit 10 Gramm und teilweise auch ein bisschen mehr wie 10 Gramm am Tag, auf den Rat von Patrick hinzunehmen. Und es hat mir gefühlt damals sehr, sehr gut getan in diesem Wiederregenerieren in meiner Gehirnfunktion. Also das ist etwas, was sicherlich viele da draußen noch unterschätzen, wie groß die Wirkung von genug Kreatin im System haben für eine gute Konzentrationsfähigkeit, Gehirnfunktion, Merkfähigkeit und all diese Dinge.
Genau.
Und damit gekoppelt ist ja eigentlich auch direkt das Schlafthema, wo du ja, glaube ich, jetzt auch noch was studienmäßig hast, wo ja auch jetzt gerade mit sehr hohen Dosierungen wirklich ja mehr oder weniger rauskam, so wie ich es gelesen habe, vielleicht wollte ich das auch rauslesen, Patrick, du darfst mich gleich gerne korrigieren, dass der wirklich Schlafmangel zu einem relativ großen Teil mit einer hohen Kreatingabe wirklich fast kompensieren kannst, möchte ich so sagen. Ne? Also zumindest was Funktion, Konzentrationsfähigkeit, Wachheitsgefühl und so weiter angeht. Ne? Die ersten übrigens meines Wissens, die das mal in ein Produkt gepackt hatten, waren damals Carsten Demloh und Grüße gehen raus, Carsten. Und hier, wie heißt der Schwimmer? Guck, ich muss mehr Kreatin nehmen. Hier AM-Sport, also fällt mir gleich ein. Marc Warnecke, die haben damals ein Schlaf, also so ein Schlaftrink quasi, mit dem du besser schläfst aus verschiedenen, also eine Mixtur aus verschiedenen Sachen, die Schlafqualität verbessern sollen. Und da war oben drin im Deckel eine 2 Gramm Kreatinkapsel, so zum Kauen irgendwie. Also keine Kapsel, okay, sondern so ein, und die haben quasi damals schon propagiert, eben du brauchst für einen guten Schlaf nachts am besten vorm Schlafen gehen eine Kreatingabe. Ob sich das so bewahrheitet hat mit der zeitlichen Gabe, das weiß ich jetzt gar nicht. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, wahrscheinlich nicht. Erfahrungsgemäß natürlich, Patrick, alles, was Spaß machen könnte oder irgendwie ein bisschen fancy ist, zerstörst du uns wieder natürlich.
Dankeschön. Ja.
Damals war das halt auf jeden Fall ein Produkt, wo schon mal Leute sich Gedanken gemacht hatten. Ich glaube, es hat sich nicht so sehr durchgesetzt. Vielleicht waren sie auch ein bisschen zu früh dran mit dem Produkt. Wirklich? Aber das war damals eine echt, echt gute Idee. Und die hatten schon Kreatin explizit mit dabei, um die Schlafqualität zu verbessern. Und da gibt's ja mittlerweile echt gute Untersuchungen.
Ja. Also gerade zu dem Zeitpunkt, um das noch abzuschließen, es macht keinen Unterschied, wann man es nimmt.
War mir so klar.
Solange man es regelmäßig nimmt.
War mir so klar.
Ja.
Aber macht ja auch Sinn. Ich meine,
genau.
Kurzfristig, was soll über Kreatin kurzfristig passieren? Das ist ja... Aber magst du noch mal was zu diesen hohen Dosierungen sagen im Vergleich zu den moderaten, was da noch mal die Unterschiede waren? Weil da ist ja gerade echt viel im Umlauf.
Also der Vergleich zwischen hohen und niedrigen kann ich jetzt hier gar nichts zu sagen, was was die das angeht. Ich kenne jetzt Studien, wo halt eben höhere Dosierungen untersucht wurden. Weil
aber erst zum Thema Sicherheit. Weil es muss ein paar
Fälle
geben.
Okay. Zum Thema Schlaf. Aber ich wollte nur das Thema vorher noch kurz abschließen, weil diese neuroprotektiven Wirkungen, die neuroprotektiven Effekte von Kreatin wirklich gut nachgewiesen sind. Und das, was du geschildert hast, auch mit deiner neurologischen Rehabilitation, das deckt sich mit dem, was man eben aus Studien kennt. Und zwar unabhängig davon, welche Gruppe man jetzt untersucht hat, gibt es auch eine schöne Untersuchung, die hat das nämlich mal dann mit Subgruppen analysiert, mit Veganern und Vegetariern und Frauen, Männern, Alten, Jungen. Und auch wem sich diese Frage stellt, ist es übrigens auch sicher für Kinder. Ja, also von Jugendkindern, Jugendlichen bis ins hohe Alter. Es ist sicher, wenn jetzt keine schwerwiegenden Nierenvorerkrankungen mehr existieren. Und gerade was jetzt kognitive Leistung angeht, ich habe die neuroprotektiven Wirkungen angesprochen, das ist zum Beispiel bei Huntington's Disease.
So, ihr Lieben, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung, aber wir steigen direkt wieder ein. Und zwar waren wir gerade bei den hohen Dosierungen und Schlaf und waren, glaube ich, auch weitestgehend damit durch, dass es eben sehr viel Sinn macht, auch für eine bessere Schlafqualität. Und du warst gerade bei der, bei dem Schutz des
Gehirns.
Des Gehirns
durch genau. Kreatin. Ja, also nur um das nochmal schnell zusammenzufassen, die Effekte aufs Gehirn sind da ziemlich gut nachgewiesen und zwar hauptsächlich eben für kognitive Funktionen in Erwachsenen, hauptsächlich eben Gedächtnisleistung, also wie gut man sich erinnern kann, die Aufmerksamkeitsspanne und die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Also alles Dinge, die jedem Menschen, insbesondere aber Menschen, die halt eben viel mit dem Kopf arbeiten, doch schon eben zugutekommen. Also das hat auf jeden Fall Vorteile und ich habe es bei mir selbst auch gemerkt. Ja, also in Phasen, wo halt eben dann mehr zu tun ist, wo ich gedanklich mehr leisten muss, habe ich zumindest subjektiv auch den Eindruck, dass es mir dabei hilft. Ja.
Was meinst du, wie langsam ich wäre, wenn ich das nicht nehmen würde? Muss man von der Seite betrachten,
Patrick. Ja, zusätzlich zu dem wenigen Schlaf, ja. Das, ja. Nee, zum Schlaf kann ich gerade noch was sagen.
Ja, bitte.
Und zwar hat man da tatsächlich gemessen, jetzt muss ich nochmal kurz auf den Spickzettel gucken, wenn man unter Sleep Deprivation leidet, also unter Schlafentzug oder Schlafmangel in dem Fall, also einfach zu kurzer Nachtschlaf, hat das, wie jeder wahrscheinlich von sich selbst kennt, negative Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Und da wurde untersucht, inwiefern eine einzelne Dosis von Kreatin diese Symptome von Schlafmangel revidieren kann, also ausgleichen kann. Und da hat man festgestellt, bei einer relativ hohen Dosis, Einzeldosis von 0,35 Gramm pro Kilogramm, ich habe es mal ausgerechnet, bei einer 80 Kilo schweren Person wären das 28 Gramm Kreatin als Einzeldosis.
Ja, da waren diese extrem hohen,
gell? Ja, also für die Vorstellung, das ist so ein Standard-Messbecher oder Messlöffel, wie er normalerweise beim Eiweißpulver dabei ist, voll mit Kreatin. Das ist so die ungefähre Menge für eine Person mit 80, 85 Kilo.
Du weißt ja, wie ich die dann einnehme.
Mit einem Schluck Wasser.
Ja, ja, aber siehst du, da hatte ich es dann ja tatsächlich richtig in Erinnerung, ne? Das genau. Ist da wirklich, vielleicht kleine Side-Note dazu, auch wenn wir ein bisschen abdriften, aber gerne. Die Menschen, die uns jetzt immer noch zuhören, die sind das von mir dann eh schon gewohnt. Ich hatte mal von einer Untersuchung gelesen an Soldaten, wo man bewusst ganz extrem Schlafentzug gemacht hat und dann hat man daraus gefunden, dass das subjektive Empfinden von schlechterer Leistungsfähigkeit viel größer ist als das objektiv Messbare. Also anders gesagt, die Soldaten konnten trotz Schlafentzug noch fast genauso gut schießen, also treffen. Also die haben verschiedene Sachen gemacht, waren fast genauso leistungsfähig von den körperlichen Sachen und so weiter, haben sich aber hundeelend gefühlt dabei und hatten das Gefühl, sie treffen nichts mehr. Das fand ich auch spannend. Tut jetzt irgendwie überhaupt nichts zur Sache, aber so viel zum Thema, wie mein Gehirn so funktioniert. Man fühlt sich auf jeden Fall mit viel Kreatin und Schlafentzug auch besser. Also diese subjektive Empfindung von Müdigkeit, morgens aufwachen, so richtig platt sein, hast du weniger. Also experimentiere ich auch seit längerer Zeit mit rum, hast du weniger. Weil wer mir so ein bisschen folgt, weiß ja, mein Alltag bedingt das halt manchmal, dass ich nachts sehr wenig schlafe, gerade wenn wir unterwegs sind und nachts noch irgendwie von einem Event zum anderen fahren oder so. Und dann habe ich bei mir auch das Gefühl, also ehrlich gesagt habe ich noch nie so hohe Dosierung, das werde ich jetzt mal testen, aber ich habe dann so vorm Schlafengehen eben nochmal so 10 oder auch mal 15 Gramm so rumprobiert und hatte das Gefühl, dass ich am nächsten Tag mit sehr wenig Schlaf mich zumindest subjektiv deutlich besser fühle. Mhm.
Ja, also das wird ja hier objektiv bestätigt. Hier waren es auch keine subjektiven Scores, die da erfasst werden, sondern die haben kognitive Tests durchgeführt. Dann noch mit, ich glaube sogar mit Gehirnscans, also die haben die große Palette aufgefahren und die haben festgestellt, dass durch diese Einzeldosis, also die haben das einmal genommen und sonst normalerweise nicht supplementiert, aber einmal eine hohe Einzeldosis nach einer sehr kurzen Nacht dann die Gedächtnisleistung wirklich positiv beeinflusst hat. Also es konnte in Teilen einfach damit ausgeglichen werden. Was jetzt natürlich nicht so ausgelegt werden sollte, dass man jetzt jede Nacht nur 3 Stunden schläft und sich morgens einen Eimer Kreatin reinschüttet. Hm. Lieber Wolf, ja. Hm.
Verstehe ich jetzt nicht. Nein, aber so als Notfallplan eigentlich ganz clever.
Genau, als Notfallplan ganz clever und auch hier vielleicht, es wurde zwar untersucht, dass diese hohen Dosen auch auf lange Zeit natürlich ziemlich sicher sind, da ist aber die Anzahl an Studien relativ begrenzt mit sehr hohen Dosen. Von daher ist das dann tatsächlich einfach als, ich nenne es mal als Notfallkit zu betrachten. Wenn es dann mal so ist, natürlich sollte man immer auf ausreichend viel Schlaf achten, lieber Wolf. Ja, aber wenn es dann halt mal nicht geht, wenn es dann halt eben mal nicht anders geht, dann kann man mit einer höheren Dosierung Kreatin am Morgen einfach schon ein bisschen was bewirken. Und ansonsten gilt einfach täglich entweder die Standarddosis 5 Gramm oder wer es ein bisschen genauer haben will, 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht jeden Tag. Egal wann, aber idealerweise an jedem Tag zur gleichen Zeit.
Gibt es noch einen Vorteil, den wir jetzt vergessen haben? Wo wir noch ein Wirkungsthema haben?
Nee, Schlaf verbessert sich, Gedächtnisleistung verbessert sich, Kraftleistung verbessert sich.
Haben wir sonst irgendwas Stoffwechselmäßiges, was ich irgendwie... Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Nee, mir fällt gerade auch nichts ein.
Nee. Vielleicht noch ganz interessant, weil ich habe jetzt diese Studie gerade nicht offen, ich habe aber letztens eine gelesen, dass eben das Ganze im Kontext von Brain Fog ist ja auch gerade so ein Trendbegriff, kann wahrscheinlich auch fast jeder was mit anfangen, wenn sich im Kopf so ein bisschen benebelt fühlt, auch zum Beispiel infolge von Infektionserkrankungen, wo sowas dann auch langfristig häufiger eintritt, kann das Ganze helfen. Wurde, glaube ich, sogar auch schon im Kontext von Long-Covid untersucht.
Habe ich auch mal irgendwo was gelesen, ja.
Effektivität von Kreatinsupplementierung. Aber auch da zugegebenermaßen kann ich jetzt keine genauen Daten nennen, weil ich die Studie jetzt nicht präsent habe. Aber ja, also vielfältig, positive Wirkungen und sehr sicher. Das ist, glaube ich, so das Gesamtfazit.
Ich glaube, wo wir noch kurz drüber sprechen sollten, ist die, weil es da ja auch super viele verwirrende Produkte gibt, irgendwelche Kreatin, Alkalein und weiß ich nicht was.
Ja, ja.
Dass es wirklich nur Kreatinmonohydrat braucht und ich glaube, der Qualitätsstandard ist halt dieses Creapur, ne? Da hast du, glaube ich, dann deutsche Herstellung, egal von welchem Hersteller,
ja.
Dieses oder, Creapur draufsteht.
Oder Creavitalis sind, glaube ich, beides deutsche Produkte.
Ja, das zweite kenne ich nicht. Aber du kriegst super günstig, super reines Kreatin.
Ja.
Kann man hier so sagen. Und das Kreatinmonohydrat hat alle Vorteile, die ihr braucht. Weil es gibt dann diese Idee mit gepuffert und was weiß ich, weil das sonst nicht aufgenommen wird und sonst irgendwas. Ich glaube, davon hat sich auch einfach mal gar nichts bestätigt in der Datenlage, oder? Also ich glaube, da gab es wirklich gar keine Vorteile von irgendwelchen komischen Designer-Produkten rund um Kreatin, oder? Also ich meine, es gibt noch so, da können wir vielleicht auch noch kurz, also was sich bei mir im Kopf schon immer noch hält, das ist eben, du hast vorhin gesagt, nicht auf nüchternem Magen, aber ich meine doch auch in Verbindung mit Kohlenhydraten beziehungsweise Zucker ist die Aufnahme ein Ticken besser, oder? Ist das nicht auch immer noch so?
So hat man es früher zumindest.
Besser transportiert wird, weiß ich jetzt nicht, wie da die aktuelle Datenlage ist. Auch gerne mal in die Kommentare, wenn wir es jetzt hier nicht final beantworten können. Aber Fakt ist, selbst wenn du das alles nicht beachtest und einfach regelmäßig deine 5 Gramm reines Kreatinmonohydrat nimmst, ob auch in Tabletten oder Pulver, ist, glaube ich, völlig Wuppe. Ob das in der Kapsel ist oder in Pulverform auf dem Löffel. Verträglichkeit, was du vorhin gesagt hast, besser auflösen mit mehr Wasser und so weiter, lauwarmes Wasser, gute Tipps, werde ich auch mal probieren.
Da schüttelst du mich bei der Vorstellung, Wolf.
Meine Darreichungsmethode ist zwar sehr praktisch, aber vielleicht nicht nachahmungswürdig. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, also dass man nicht viel Geld ausgeben muss für irgendwelche niedrig dosierten wilden Mischungen irgendwie. sondern einfach Kreatinmonohydrat. Wenn man lieber Tabletten nimmt, dann in Tablettenform. Was gerade ja ein großer Trend ist, was auch, glaube ich, völlig okay ist, diese Kreatin-Gummibärchen. Also für die Leute, die keine Tabletten schlucken wollen oder sich mit dem Pulver schwer tun, kannst du da irgendwie Gummibärchen essen mit Kreatin drin.
Schon mal ausprobiert?
Nee, aber spricht sich ja auch nichts dagegen.
Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich meine, wenn nicht. Da Monohydrat drin ist,
genau.
Wenn es irgendwo gebunden ist, dann wird es vielleicht nicht ganz so schnell aufgenommen, aber
nicht mehr. Ja, vielleicht sogar, weil vielleicht ein bisschen Zucker mit drin ist, vielleicht sogar besser. Schreibt es mal in die Kommentare, keine Ahnung. Aber hier sehe ich auf jeden Fall jede Darreichungsform als gangbaren Weg, was für euch einfach am besten funktioniert. Aber Fakt ist, dass das für jeden Sinn macht. Soll ich noch mal eine kleine Einschränkung erzählen, was meine Erfahrung ist noch?
Sehr gerne, ja.
Und zwar im therapeutischen Bereich, wenn Menschen zum Beispiel Rückenprobleme haben, was ja oft mit einem Hypertonus zusammenhängt, also zu viel Spannung in bestimmten muskulären Strukturen, Bauchmuskeln, Hüftbeuger, sonst irgendwas zum Beispiel, wenn wir beim Rücken bleiben, dann habe ich manchmal die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen vom Kreatin so einen erhöhten Grundtonus haben, was ja auch zu diesem mehr Kraft haben dazu passt, dass dann manchmal solche körperlichen Beschwerden wiederkommen können oder sich verstärken können. Und tatsächlich mein Partner, der Christoph hier, ist so einer. Wenn der Kreatin nimmt, dann macht dem instant nach 3, 4, 5 Tagen, also da, wo so diese Sättigung langsam näher kommt, macht dem direkt der Rücken zu. So die komplette Lumbalfaszie. Und Christoph war ja, das war der Ursprung von Pfeiffer, ein krasser Rückenpatient und der hat es total gut im Griff. Mit Übungen und Co. kann alles machen, super fit, Tennis hoch und runter und so weiter. Aber eben, wenn er immer wieder mal auf die Idee kommt, Kreatin zu nehmen, dann hat er sofort Probleme. Und das habe ich tatsächlich in der Praxis, können ja auch mal die Therapeutinnen und Therapeutinnen, die zuhören, mal die Erfahrung teilen, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Ich habe das öfter mal bei Patienten und Patientinnen gehabt, dass eine Kreatingabe eben zu einer Tonuserhöhung führt und dann manchmal alle möglichen Beschwerden, Tennisarm, Golfarm, irgendwelche Rückenschmerzen, also so typische körperliche Beschwerden, die eben oft mit einer Hypertonus-Thematik zusammenhängen, habe ich teilweise mit Kreatin bei manchen Menschen die Erfahrung gemacht, dass es dann da negativ wirkt im Sinne von die Symptome verstärkt.
Das ist spannend. Also ja, kommentiert unbedingt mal unten drunter. Je mehr Aussagen wir dazu bekommen, desto spannender.
Absolute Pro-Science, ja. Also ja. Theorie Wolf-Harvard. Aber in meiner Praxis halt oft, in meiner jetzt doch sehr langen Erfahrung therapeutischerseits, immer wieder mal begegnet. Und ich habe auch ein paar Leistungssportler kennengelernt, die sagen, sie kommen damit nicht klar, weil sich dann manche Sachen äußern, also immer in Bezug auf Schmerzthematiken. Hypertonus, Schmerzthematiken.
Ja, das, also, ich finde das
nicht nur einmal, sondern wirklich so oft, also häufiger.
Okay. Weil ich finde es gerade deshalb so spannend, weil ich bei mir selbst, und das ist jetzt auch keine wissenschaftliche Aussage, sondern nur eine Beobachtung, ich habe bei mir selbst festgestellt, wenn ich regelmäßig Kreatin nehme, dann bin ich auch nicht so schnell gestresst und falle deshalb weniger schnell in Schonhaltung oder generell in Haltung beim angestrengten gedanklichen Arbeiten. Weshalb ich, wenn ich Kreatin habe, in der Regel weniger Verspannungen habe.
Naja, siehst du, witzig.
Aber auch nur eine subjektive Einschätzung. Also auch dazu gerne mal kommentieren, wenn es euch auf die eine oder andere Art ähnlich geht. Das fänden wir sehr spannend.
Also es ist einfach nur eine Erfahrung, die ich hier so teilen kann. Vielleicht ist ja jemand dabei, wo sagt, jetzt wo er es sagt, ist mir das bei mir selber irgendwie auch schon aufgefallen. Dann kann es halt manchmal sein. Also Christoph nimmt, glaube ich, auch Kreatin, aber halt super gering dosiert, so eher so 3 Gramm. Und bei ihm gibt es eben so eine magische Grenze, wenn er dann so kurmäßig mehr macht, um quasi zu sagen, jetzt gehe ich mal wieder Kraftleistung ein bisschen hoch, dann hat er da mehr Schmerzen. Und wenn das so stimmen würde, dann würde es auch logischerweise bei manchen Menschen wahrscheinlich eher mal zu Verletzungen führen. Ne? Also wenn du dann Hypertonus hättest in Strukturen, dann ist ja auch immer die Gefahr, wenn du dich ausbelastest oder so, eher mal bei dem Sprint oder so, dann auch müsstest dich theoretisch auch eher verletzen. Aber evidenzmäßig habe ich nie irgendwo was gelesen, dass es in irgendeiner Untersuchung irgendwo sowas mal rauskam. Aber ich habe es eben wirklich in der Praxis öfter mal erlebt. Würde mich interessieren, ob ihr da was so ähnlich erlebt habt, wenn ihr da zuhört jetzt und
euch
da
wiederfindet. Ableiten, dass man hohe Dosen Kreatin nehmen sollte, aber nur, wenn man dabei auch Five macht.
Ja, aber der Christoph kriegt zum Beispiel auch mit Five dann den Tonus nicht raus. Also nur kurzfristig, ne?
Jetzt auch nur im Scherz gemeint, ja. Aber
ja, alles gut. Aber das habe ich schon verstanden. Aber das ist eben gerade, haben wir natürlich bei ihm dann auch versucht sozusagen, ne? Oder auch bei anderen Leuten. Aber das funktioniert dann eben nur bedingt.
Mhm. Ja, spannend. Also, spannend.
Aber das sind halt immer, das ist ja das, was du immer sagst über die Wissenschaft in sehr vielen Podcasts hier, und das können wir gerne hier nochmal wiederholen, dass halt die Wissenschaft immer irgendwo eine große Mitte abbildet, aber du hast immer die Sonderfälle von Menschen in die eine oder andere Richtung ausschlagen, ne? Die dann halt teilweise nicht so betrachtet sind oder dann halt statistisch rausfallen, die aber halt im Alltag dir trotzdem mal begegnen können.
Ja.
Und dann können manche Sachen für dich halt trotzdem nicht so passen, wie es in der typischen Datenlage vielleicht ist, ne?
Und um das noch zu ergänzen, nur weil es noch keine Evidenz dazu gibt, heißt es ja nicht, dass es diesen Effekt nicht gibt. Mir beziehungsweise uns sind jetzt zum Thema Hypertonus oder generell Muskeltonus und Kreatinannahme halt auch einfach noch keine Studien bekannt. Vielleicht gibt's auch noch gar keine, ja. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür. Vielleicht hat man es noch nie untersucht, und wenn man es untersuchen würde, würde man genau das feststellen. Ist nicht auszuschließen, weil.
Aber wahrscheinlich, wenn es jetzt, waren ja sehr viele Studien mit Trainierenden und Kreatingabe, und wenn die sich dann alle mehr verletzt hätten oder so, dann hätten wir das schon irgendwo mal wahrscheinlich irgendwo mitgelesen. In einer der Vielzahl von Studien.
Ja.
Deshalb glaube ich nicht, dass es so ein Riesenthema ist, aber im Kleinen habe ich es eben schon hier und da mal erlebt. Ich selber gar nicht. Also mir geht's eher wie dir.
Ja.
Ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie negativen Einfluss haben könnte in der Richtung. So, ich glaube, so kann man Kreatin stehen lassen, oder? So, also
ich denke auch.
Kreatin, wenn das noch nicht nehmt, also an alle Schwiegermuddis und Schwiegerpapas da draußen, die noch Angst haben oder hatten vor Kreatin, bis hierhin zugehört haben, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, man kann auch ähnlich wie bei Eiweiß und Co. sagen, umso älter du wirst, macht es sogar noch mehr Sinn, weil wahrscheinlich auch hier die Eigensynthese tendenziell schlechter wird im Laufe des Lebens. Wir die Baustoffe, aus denen wir es selbst synthetisieren, in der Allgemeinheit, haben wir auch schon eine Folge zugemacht, ne, Thema Eiweißmangel in der Bevölkerung. Sicherlich viele, die hier zuhören, auch tendenziell dazu wenig haben. Also es gibt viele, viele Gründe, Kreatin in der empfohlenen Dosierung, wiederhol sie nochmal, 5 Gramm ist so der Klassiker. Was hast du vorhin gesagt,
pro Kilogramm? 0,1 Gramm pro Kilogramm
Körpergewicht. 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann seid auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, irgendeins, was aus einer seriösen Quelle kommt, Monohydrat günstig kaufen und regelmäßig nehmen. That's it. Und vielleicht das auch nochmal, es sollte eigentlich rübergekommen sein, aber nochmal, glaube ich, dazu sagen, schadet nie. Man muss keine Pausen machen. Man muss das nicht kurweise nehmen, weil wir heute über die Datenlage wissen, es spricht überhaupt nichts dagegen, das konstant zu nehmen. Von dem her, mach das. Patrick?
Habe nichts hinzuzufügen.
Wir haben wieder mal geschafft, über ein eigentlich kleines Thema sehr lang zu quatschen. Ich habe aber wieder viel dazugelernt. Auch wenn ich mir jetzt mit Tri- und Biphosphat nicht alles ganz im Detail gemerkt habe. Aber
ist nicht schlimm, Wolf.
Aber wir können ja nächstes Mal über irgendeinen Pyruvatzyklus oder so normal philosophieren, wenn dir das, also ich merke schon, da
blühst du brennst Traubensäure auf, und da, Krebszyklus.
Da blühst du richtig auf in diesen Tiefen, da wo ich so sage, das grobe Wissen oben drüber, ich guck, was muss ich da machen und dann ist gut. Da geht der Patrick erst richtig los in der Tiefe. Aber das macht er auch, muss ich an der Stelle mal sagen, Patrick, macht mir auch immer sehr viel Spaß und ich lerne da echt viel dazu.
Ja, ebenso.
Ich hoffe, alle, die zuhören, auch. Aber für mich ist das wirklich, wir haben übrigens jetzt, ich glaube, das müsste jetzt die 51. Folge sein. Also insgesamt, da warst du jetzt natürlich noch nicht bei allen dabei. Aber wir haben jetzt schon eine Menge Folgen und ich muss sagen, ich lerne da immer mit allen, wo ich Gespräche führe und insbesondere mit dir immer sehr viel dazu. Ich hoffe, alle anderen, die zuhören, auch. Lasst mal einen Like-Button da und abonniert mal und macht mal alles, was man hier so machen kann, was dem Algorithmus gut tut. Und alle Fragen, die wir nicht beantworten können, bin ich auch mal gespannt, ob da von euch was in den Kommentaren kommt. So, liebe Grüße, wir sind raus. Ciao, ciao. Und wichtig, FIBO steht vor der Tür. Wir sind in Halle 7, ich glaube Stand A50. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns anquatscht auf dem Stand. Wobei, das bereue ich schon wieder zu sagen, weil ich bin echt immer leicht im Stress auf der FIBO. Aber wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Und wir freuen uns, wenn ihr uns besuchen kommt. Es gibt viel zu sehen bei uns. Und dementsprechend sind wir heute erstmal raus, Patrick. Ciao, danke dir.
Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.